Nachfolge, das ist so ein Ding. Nachfolge ist nicht ganz so einfach, weil Nachfolge hat mit Entscheidungen zu tun. Es hat damit zu tun, dass ich mich entscheide, wem will ich nachfolgen und wohin. Und das Wohin, das entscheidet dann ja irgendwann er. Und dann müssen wir nachlaufen und das ist vielleicht unbequem. Und manchmal sagen wir, ja, ich bin dabei, ich folge, ich. Und dann irgendwann merken wir, dahin will ich ja gar nicht. Und es gibt so eine Geschichte, ich denke, es ist eine wahre Geschichte, das ist, hat ein Storch erlebt, das ist ein Storch, ja, und es geht um eine Beziehung von einem Storch zu Breitmaulfröschlein, ja. Ich glaube, es ist eine wahre Geschichte, denn der Storch, der isst nichts anderes außer Breitmaulfrösche, ja, er liebt die. Also es fährt völlig ab auf Breitmaulfrösche, er isst überhaupt nichts anderes, nur diese Dinger. Und das stößt den Breitmaulfröschen irgendwann mal sauer auf. Und die denken, komm, geht ja gar nicht, der frisst uns ja alle auf. Und irgendwann kommt Bruno, das ist ein Breitmaulfrosch, da kommt auf die Idee, hey komm Leute, wenn wir zusammenstehen, ja, wenn wir zusammenstehen, den Storch, den machen wir fertig, ja? Den hauen wir mal so richtig eine rein, ja? Dann drehen wir durch die Mangel zusammen, wir sind viel stärker. Und er sagt, komm, folgt mir nach. Und all die Leute, er mobilisiert ganz viele Breitmaulfroschfreunde und alle laufen ihm nach. Ja? Sagen, ja komm, der ist stark, der hau mir eine rein. Ne? Der Bruno wird so richtig mutig, ja? Der zieht da los, geht zum Storch, kommt zum Storch und sagt, hey, Storch! Der Storch dreht sich um und zieht ein Breitmaulfröschchen und sagt, wer bist denn du? Bruno will gerade ansetzen und dann merkt er, oh Scheiße, die sind ja gar nicht mitgekommen. Ich bin Bruno, das Spitzmaulfröschlein. Ja, oder Nachfolge wäre wichtig, ja? Stell dir vor, Jesus wäre niemand nachgefolgt. Die ganze Weltgeschichte wäre irgendwie anders verlaufen. Also wir haben es da in diesem Anspiel gehört, da heißt, hey, folg mir nach, komm aus deinem Boot raus, ohne Zögern, haben wir gehört. Und dann ist der Petrus so, wenn er hört, folg mir nach, Petrus. Und Petrus so, ja, hey, moi, ich habe gerade einen dicken Fisch an der Angel. Ja, vielleicht später, ja, cool, auf ein Bier später. Oh, kann ich zwar nicht, bin ich mit dem Johannes. Ja, zieh mal los, Jesus, ja. In 3 Jahren bei der Kreuzigung wieder, ja, ja, ja. So geht das Konzept von Nachfolge nicht. Ich glaube, dass wir ein dickes Problem in Europa haben. Ich habe es gestern schon gesagt, dass Menschen nicht scheinen wollen, dass Menschen nicht aufstehen wollen, dass Menschen sagen, ja, ich glaube, aber ich folge nicht nach. Oder? Das ist wie beim Anspiel mit diesem Stuhl. Ich glaube, ich stehe schon da, Jesus ist okay, bist du irgendwo hin? Und dann, aber sobald es um Nachfolge geht, sind wir nicht bereit, irgendwohin nachzufolgen. Sind wir nicht bereit, irgendeinen Preis zu zahlen. Sind wir nicht bereit, irgendwohin mitzukommen? Ich habe einmal einen Rasierapparat gekauft. Einige kennen die Geschichte. Ich habe einen Rasierapparat gekauft, habe ihn nie benutzt, wie ihr seht. Damals habe ich den noch benutzt und ich habe einen gebraucht. Habe im Internet all diese verschiedenen Tausende von Rasierapparatmodellen durchgeackert, was ich da will, ob ich jetzt so einen Super Broom 2015 oder irgend so einen Lady Shave 3.0 oder ein Triple Slide Mega Boost 1520. Ich habe das alle diese Modelle durch. Ja? Irgendwann habe ich mir entschieden, das Ding kaufe ich, habe das Ding bezahlt und dann 3 Monate gewartet und es ist nie geliefert worden. Ist nie gekommen. Dann habe ich mal eine Nummer angerufen und gesagt, hey Leute, was ist los? Und dann haben wir gesagt, ja, die Internetseite ist abgestellt, das war ein Fake, die haben nur Geld kassiert und nicht geliefert. Dann habe ich mich beschwert und gesagt, ja, und wo kriege ich mein Geld wieder? Ja, das waren nicht nur Euro, das waren Schweizer Franken, stellt euch vor. Die will man wieder, ja. Und dann habe ich gesagt, wo kriege ich mein Geld wieder? Ja. Und dann haben die gesagt, ja, geht nicht, das Geld ist futsch. Seien Sie bloß froh, haben Sie nicht eine Waschmaschine bestellt? Ja, super, wie will man sich mit einer Waschmaschine rasieren? Also was will ich damit? Check ich gar nicht, ja. Aber ich habe mir gedacht, Geld ist futsch. Und dann habe ich so gemerkt, man, das nervt unglaublich, ja. Dann habe ich gemerkt, nervt Gott wahrscheinlich auch manchmal. Oder in der Bibel heißt es, mit Christus hat er für dich und für dein Leben bezahlt. Und die Frage ist, hat er da was bekommen oder nicht? Oder? Er hat für dich bezahlt und manchmal habe ich das Gefühl, dass gar nicht geliefert wurde. Verstehst du? Weil er sagt, ich habe für dein Leben bezahlt. Das gehört jetzt mir. Und du kannst sagen, okay, ich komme in diese Nachfolge rein, aber manchmal versenden wir uns gar nicht. Ja? No. Mach du mal, gell? Ja? Ich lebe mein Leben. Aber das ist nicht die Idee. Und das hat mich mal so vor 3, 3,5 Jahren stark getroffen, dass ich gemerkt habe, ich bin auch so einer. Ich rede viel über Gott, ich glaube viel, aber irgendwo glaube ich nicht immer an diese tiefe Liebe, die Gott für mich hat. Ich traue der nicht. Und da habe ich mir einen Vertrag gemacht, ich habe den auch in mein Buch reingemacht, so ein Kärtchen, und da steht drauf, Jesus Christus, ich will, dass du das Zentrum meines Lebens bist. Durch die Kraft des Heiligen Geistes will ich auf dich hören und tun, was du mir sagst. Und das nicht nur ein bisschen, sondern ich habe hingeschrieben, zu jeder Zeit, an jedem Ort, um jeden Preis, was immer es sei. Da habe ich mich davor hingesetzt, vor diesen kleinen Vertrag, und habe mit Gott darüber geredet und habe versucht, den zu unterschreiben und habe gemerkt, dass es mich ganz viel kostet, weil ich selber bestimmen will, wo ich leben will, was ich tun will, mit wem ich Beziehungen habe und alles. Und ich merke, eigentlich vertraue ich nicht, dass es Gott besser weiß. Ich habe immer das Gefühl, nee, Gott, weißt du, wenn du da bestimmst, dann machst du Dinge, die doof sind, weil ich wüsste es ja eigentlich besser. Aber ich weiß es überhaupt nicht besser. Gott kennt ja mein Innerstes tiefer, als ich da reinsehe. Und er weiß, was für mein Leben das Beste ist, was da passt, was da hineingehört. Und deshalb ist es so gut, wenn wir sagen, Gott, ich folge dir nach. Ich folge nicht meinen Träumen und meinen Wünschen. Das Wunderbare ist, dass sich unsere Träume und unsere Wünsche mit seinen abgleichen. Ich habe euch erzählt, ich wollte nie predigen. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, irgendwie zu predigen. Ich wollte nicht vor Menschen stehen und über Jesus reden. Ich fand das sowas von uncool. Das ist wirklich, das ist unsexy, das macht man nicht. Ja? Und dann kommt Gott und sagt, ich träume mit deinem Leben, dass du predigst. Und ich sage, nein, ich habe da wirklich, ein paar Monate habe ich gebetet, Gott, wenn du das willst, im Nachfolge, dann musst du mir ganz klar Ja sagen, aber bitte sag mir Nein. Das war mein Gebet. Und das war zumindest ehrlich. Und Gott hat ganz klar Ja gesagt. Und das Schöne ist ja, dass es zu einem Traum von mir geworden ist. Es ist nicht so, dass ich jetzt hier stehe und denke, oh, meine Zeit, jetzt muss ich wieder, sondern ich mache es gern. Es gibt nichts Schöneres, es gibt nichts Besseres für mich, nichts Stimmigeres, als das zu tun, was ich tue. Und das ist, weil Gott mich hineingeführt hat in diese Dinge. Und so habe ich ganz viele solche Sachen in meinem Leben, wo ich merke, Gott hat mich hineingeführt. Aber die Frage ist, bist du bereit, nachzufolgen? Bist du auch bereit, den Preis dafür zu zahlen, den Nachfolge manchmal mit sich bringt? Es gibt diese Verse in Matthäus 16, 24. Da heißt es, dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Oder wenn seine Seele daran Schaden nimmt? Es sind zwei Dinge, die mich bei diesen Nachfolgeversen unglaublich stark bewegen. Das eine ist, wenn jemand mein Jünger sein will, wenn er mir nachfolgen will, muss er sein Kreuz auf sich nehmen. Oder was ist das Kreuz, das du mit dir rumtragen musst? Was ist das, wo du sagst, das ist ein Kreuz für mich? Ich habe gestern mit vielen hier geredet und hat mich ja irgendwie zum Teil erschüttert, aber auch bewegt, mit was für auch schwierigen Situationen viele irgendwo leben. Das sind ganz schlimme Krankheiten, das sind Depressionen, das sind Selbstmordgedanken, das sind Gedanken von, ich genüge nicht, wer bin ich, das sind Einsamkeit und alles ist irgendwo hier im Raum, irgendwo in deinem Herzen drin. Ich glaube, dass jeder Mensch hat irgendwie so ein Kreuz, das er tragen muss. Und der Schlüssel für Nachfolge ist, dass du A, die Hoffnung nicht aufgibst, dass Gott da hineinbricht und Dinge verändert. Gib diese Hoffnung nicht auf. aber auch B, dass du ein Ja hast zu deinem Leben. Hör auf, dich hinter deinem Kreuz zu verstecken. Ich kann nicht nachfolgen, weil ich bin ja irgendwie, ich habe immer so schlechte Gedanken. Ich kann nicht nachfolgen, weil ich habe ja so eine schlimme Familie. Ich kann nicht nachfolgen, ich habe ja so eine schlimme Geschichte. Ich kann nicht nachfolgen und so weiter. Ich bin ja so schlecht in der Schule. Ich kann nicht nachfolgen und so weiter. All diese Gedanken. Hör auf, dich hinter deinem Kreuz zu verstecken. Hab ein Ja zu dem, was du bist. Und dann schau, was Gott noch alles dazufügt und verändert. Aber du musst ein Ja finden zu dem, was Gott mit dir geschaffen hat und auch was das Leben halt dann aus dem manchmal macht. Das ist nicht alles nur schön. Aber Nachfolge hat eben dieses große Wort trotzdem darüber, oder? Nicht ich kann nicht, ich will nicht, ich tue nicht, sondern trotzdem. Trotzdem, jawohl, trotzdem folge ich nach. Ich kann eigentlich nicht, die Leute sagen, ich kann nicht, die Leute sagen, ich darf nicht, die Leute sagen, ich soll nicht. Und trotzdem, oder gerade deswegen, stehe ich auf und leuchte für Christus. Oder ist ja eigentlich manchmal gut, sind wir irgendwie zerbrochene Gefäße, weil durch diese Ritzen kann dann das Licht auch scheinen. Ja? Genau dadurch dringt dann manchmal eben das Licht durch unsere Zerbrochenheit. Deshalb sagt die Bibel, in der Schwachheit ist Gott mächtig. Und das Zweite, was mich so bewegt hat, ist hier dieses Bild: Was nützt es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen? Und ich glaube, das ist wirklich ein prophetisches Wort in die heutige Zeit. Ich sehe so viele junge Menschen, nicht nur junge, ich sehe so viele Menschen überall und bin ja auch selber in der Gefahr, dass wir versuchen, die Welt zu gewinnen. Und das ist einfach ein absolut falscher Lebensstil. Leute, hört heute auf. Hört heute auf oder fangt heute an aufzuhören, fangt heute an aufzuhören, die Welt zu gewinnen. Das ist so ein anstrengendes Leben. Weltgewinnen hat damit zu tun, dass du möglichst viel irgendwie in dein Leben reinschaufen willst. Es hat aber auch damit zu tun, dass du Menschen gewinnen willst. Du willst alle Menschen um dich herum gewinnen für dich und damit sie dich mögen. Glaube mir, das ist so ein anstrengendes Leben. Du wirst irgendwann mit 30, 40 an einem Ort enden, wo du für 5, 6, 7 Jahre Seelsorge brauchst, um aus all dem Scheiß wieder rauszukommen. Hör auf, die Welt zu gewinnen. Das Einzige, was wir gewinnen müssen, ist Gottes Herz. Und das Wunderbare ist, dass du es schon hast. Er liebt dich. Und trotzdem will er, dass du sein Herz immer wieder gewinnst. In der Offenbarung heißt es, komm zurück in diese erste Liebe. Er sagt, ihr habt ja alles richtig gemacht, ihr liebe Gemeinde in Ephesus. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Gott hat eine Sehnsucht, dass du ganz neu sein Herz gewinnst. Es gehört schon dir und trotzdem liebt er es, wenn du kommst und sagst, mit neuen Taten der Liebe, so wie du damals beim ersten Mal verliebt warst, dann tut man dumme Sachen, dann bleibt man eine ganze Nacht lang auf im Zelt und quatscht, dann schenkt man der verliebten Person den eigenen Schlafsack und schläft im Freien, dann sitzt man im Regen und gibt einen Sitzplatz der Person, die man mag. Das nicht, das ist zu weit. Das ging zu weit, ja. Aber versteht ihr, ich bin 7 Stunden Zug gefahren, um nur irgendwie eine halbe Stunde, eine Stunde Zeit mit meiner Frau oder meiner damaligen Freundin zu verbringen. Man tut wilde Sachen. Ich habe 2 Wochen irgendwo gearbeitet und habe den ganzen Betrag, den ich verdient habe als Student, obwohl ich das Geld gebraucht hätte, habe ich einfach meiner Freundin aufs Konto überwiesen und gesagt, gib es aus, mach was damit.
Das ist cool, Jungs. Hey.
Ja, macht's. Ja. Ich habe über 2, 3 Jahre habe ich alle meine E-Mails gesammelt, die ich hier geschrieben habe und alle ihre E-Mails gesammelt und habe alle meine, es waren Hunderte, habe ich auf rotes Papier ausgedruckt, meine auf blaues und dann habe ich die irgendwie zu einem Buch zusammen gemacht und habe es meiner Frau geschenkt. Man tut dumme Sachen. Ja. Gott hat eine Sehnsucht danach, dass wir sein Herz gewinnen. Nicht, weil es nötig wäre, aber weil es einfach Liebe ist. Das ist der Teil von Liebe. Liebe ist unnötig. Liebe ist verschenkend. Oder? Und Gott hat eine Sehnsucht danach, dass wir uns an ihn verschenken, immer wieder ganz neu. Und dass wir nicht die Welt gewinnen, oder? Das ist reine Menschenfurcht. Reine Menschenfurcht. Wir tun oft Dinge, das ist reine Menschenfurcht. Und wenn du dich entscheidest, für Menschen zu leben und für sie Dinge zu tun, sie glücklich zu machen, wenn du für den Applaus von Menschen lebst, wirst du irgendwann an ihrer Kritik ersticken. Wenn du für den Applaus von Menschen lebst, wird der Moment mal kommen, wo du an ihrer Kritik stirbst. Ich habe mich da mal entschieden zu sagen, Gott, ich möchte mit meinem ganzen Leben nicht mehr Menschen gefallen, ich möchte dir gefallen. Und es hat mich, ich kann euch nicht vorstellen, aber es hat mich unglaublich befreit. Es ist der Grund, warum ich überhaupt auf eine Bühne stehen kann, weil ich nicht hier bin, damit nachher wieder irgendwie 500 Freunde mehr mein Facebook-Profil liken und damit wieder irgendwie 20 kommen und sagen, oh, war eine super Predigt. Das ist nicht das, wonach mein Herz sich sehnt. Sondern ich will da dann von der Bühne runtergehen und auch wenn ihr das alle ganz doof gefunden habt, dann wünsche ich mir, dass Gott im Himmel runterlächelt und sagt, ja, war vielleicht nicht deine beste Predigt, aber du hast es gut gemacht, trotzdem, treuer Knecht. Ich möchte mit meinem ganzen Leben Gott gefallen. Hört auf, die Welt zu gewinnen. Versucht, Gottes Herz zu gewinnen, immer wieder neu. Es gibt eine krasse Story in zweiter Chronik. Da ist ein König, der Ahab, und da ist ein König, der Josaphat. Die verschwägern sich, das hat man so gemacht, man hat sich irgendwie gegenseitig durcheinander geheiratet, um so Stabilität zu erzeugen. Das hat man nicht nur damals in biblischen Zeiten so gemacht, das hat man immer wieder mal gemacht. Die zwei wollten Freunde werden, um Kriege zu vermeiden. Und Ahab hat eine tolle Idee und sagt, komm, wir machen doch zusammen einen Krieg gegen die anderen, das bringt uns ein bisschen näher zusammen. Das ist so männliche Logik, ja. Und dann sagt der Josaphat, das ist cool, oder der Ahab überlegt sich nicht, der macht einfach. Und der Josaphat ist ein schlauer Typ, der sagt, ja, bin dabei, klingt cool, Krieg wieder mal. Aber mich würde interessieren, was Gott meint. Wir müssten noch den Herrn befragen. Das ist immer gut. Das ist eigentlich immer gut, wenn man auf die Idee kommt, komm, wir befragen mal den Herrn. Das ist nie falsch, ja? Und er sagt, okay, der Ahab sagt, okay, ich habe da 400 Propheten. Er holt 400 Propheten und das sind alles, die wollen eben der Welt gefallen, die wollen dem Ahab gefallen. Die sagen dem Ahab nur, was er hören will, steht in der Bibel. Die sagen nämlich, ja, geh nur in den Krieg, geh nur, ja. Zedekia ist einer der Anführer, der macht noch Hörner da und sagt, ja, so wie ein Stier wirst du alle umstoßen, du großer, starker König. Aber das war nicht die Wahrheit. Aber der König wollte das hören. Der Ahab denkt, ja gut, also ein Krieg. Josaphat sagt aber, Mama, 400 Propheten, okay, aber hast du nicht auch einen, der den Herrn lieb hat? Und der meinte, oh gut, ja, 400 reichen ja nicht. Gut, einen habe ich noch, das ist der Micha, ja. Das, aber müsst das mal nachlesen in 2. Chronik 18. Das ist eine heiße Story, weil das heißt, da habe ich den Micha noch, aber den mag ich nicht so. Der sagt mir immer Dinge, die ich nicht hören will. Was für eine Aussage, oder? Der sagt mir Dinge, die ich nicht hören will. Und der Josaphat sagt aber, ja, aber den will ich mal hören, ja? Dann holen die den, in der Zwischenzeit machen die Propheten für den König ordentlich Stimmung, geh in den Krieg. Man kommt zu Micha und sagt, Micha, du, die anderen Propheten sagen übrigens alle, er soll in den Krieg gehen. Wäre gut, du würdest das auch sagen. Das sagt man dem Micha. Was für eine heiße Story. Und der Micha sagt aber dann, nee, ich bin nicht so. Ich werde nur sagen, was mein Gott sagen wird, das will ich reden. Und dann kommt er zum König und sagt, der König fragt, soll ich in den Kampf ziehen? Und Micha sagt, ja, zieh hinauf. Denk ich, hey, Micha, was läuft? Ich glaube aber, Micha hat ein voll ironisches Face drauf. Weil der König sagt sofort, nein Micha, das ist nicht die Wahrheit, sag mir die Wahrheit. Also der Micha hat wahrscheinlich gesagt, ja, zieh hinauf. Irgendwie so, ja? Weil der König merkt es gerade, sagt, nein, mal, sag mir die Wahrheit. Und dann sagt Micha, okay, ich sag's dir, wenn du in diesen Krieg ziehst, Israel wird's versprengen. Ja? Und dann sagt der Ahab zu Josaphat, siehst du Josaphat? Er sagt wieder, was ich nicht hören will, er sagt wieder schlechte Dinge. Hey, ihr müsst die Story lesen, ist Hammer. Dann werfen die den in den Kerker da, den Micha. Zuerst kriegt der Micha noch eine Ohrfeige von Zedekia, der war wütend, hat ihm eine geohrfeigt. Hammer-Story. Wilde Sache, müsste man verfilmen. Und dann ziehen die in den Krieg. Josaphat verkleidet sich extra. Nicht Josaphat, das ist ja der Liebe, der Böse, der Ahab. Der verkleidet sich extra, damit man ihn nicht als König erkennt. Josaphat geht als König in den Krieg. Alle stürzen sich auf ihn. Er schreit zu Gott, heißt es. Und Gott hilft, dass er verschont bleibt. Ahab, der sich irgendwie verkleidet hat, ja, der ist da auf seinem Wagen verkleidet. Und dann heißt es, dass irgendein verirrter Pfeil ihn trifft und er stirbt. Ist so ein verirrter Pfeil. Wahrscheinlich so einer auf dem Wagen da, hey, und dann kommt so ein Stein. Verdammt, oh, oh, sorry, hey, sorry, nein, Entschuldigung, gell, hey, excuse. Oder vielleicht der schlechteste Bogenschütze von den Feinden. Hey, ah, oh, so, ja, also. Nein, du, tut mir jetzt auch so leid. Nein, also, ich hatte dort hin, ja, also. Vielleicht war auch einer, so hast du seinen Bogen geputzt. So. Oh, ja, der ist mir auch so ausgerutscht, Entschuldigung. Ja, ja. Ja, so. Oh. Das Ding ist, guck, wir haben eigentlich vier Personen. Wir haben Josaphat, wir haben Ahab, wir haben den Zedekia, den Propheten, den Ohrfeiger, ja, und wir haben Micha. Und da haben wir genau diese Dimension von Wahrheit. Ahab will Wahrheit nicht hören. Josaphat, hier auf der anderen Seite, will Wahrheit hören. Zedekia will Wahrheit nicht sprechen. Der will die Welt gewinnen, der will den Ahab gewinnen, der will allen sagen, was sie hören wollen. Micha will Wahrheit sprechen. Und ich glaube, wir bewegen uns im Leben immer wieder zwischen Josaphat und Micha-Energie und zwischen Zedekia und Ahab-Energie. Manchmal gibt es Teile in unserem Leben, wo wir sagen, ich will da Wahrheit nicht hören, ich will nicht nachfolgen, Jesus, ich will nicht, dass du mir reinredest. Und manchmal sagen wir, okay, doch, sag mir bitte, was ich tun soll. Und manchmal im Leben sagen wir wieder, ich will einfach, dass alle mich in der Klasse mögen und dann reden wir nur, was die auch reden und reden schlecht über andere und machen einfach mit. Manchmal haben wir diese Energie von Micha und sagen, nee, das ist nicht richtig. Hey Leute, ich stehe auf und ich bin ein Licht wie Micha und ich rede Wahrheit. In welchen Bereichen wäre es Zeit, dass du dich von der Seite von Ahab und Zedekia ganz neu entscheidest, auf die Seite von Micha und Ahab zu kommen? Vielleicht bist du jetzt da und denkst, ich kann nicht. Weißt du, wenn du mein Leben kennen würdest, wenn du wüsstest, und ich sag dir, ist mir egal, trotzdem. Trotzdem. Nachfolge trotzdem. Hör auf mit deinen Ausreden. Nachfolge trotzdem. Da war eine letzte Geschichte vielleicht, die hilft. Da war ein Pianist, Keith Jarrett. Es war ein begnadeter US-Pianist. Dieser Pianist hat 24. Januar 1975 ein Klavierkonzert gegeben. In Köln war der eingeladen. Köln ist eine nette Stadt, irgendwo in Deutschland. Keith Jarrett. Und er hat in der Schweiz übernachtet und ist mit seinen Produzenten da hochgefahren zu diesem Konzert. War super müde, wie ganz viele von euch, hat schlecht geschlafen, musste früh los, ist angekommen und dann war das Essen nicht da, konnte nicht richtig essen. Und dann ging er in den Konzertsaal und anstatt diesen Flügel, den er bestellt hat, ein Börsendorfer Konzertflügel 290 Imperial, stand so ein altes Börsendorfer ein Stutzflügel, so ein Probeflügel da. Die haben das verwechselt. Und er kommt rein, setzt sich da ran und merkt, Kacke, das ist wirklich, das ist nicht spielbar. Also ein paar Tasten, das Teil war ganz verstimmt, ja. Die Tasten sind unten geblieben, sind gar nicht mehr hochgekommen beim Drücken. Und wenn er unten die Pedale gedrückt hat, haben die eingerast, also richtig eingeklemmt. Und er ist aufgestanden, ich glaube, es waren etwa 2000 Leute da, oder die für das Konzert hören wollten, und er ist aufgestanden und hat zu der war eine junge Frau, 18, 19 Jahre alt, die Vera, die hat das organisiert, ist er hingegangen und gesagt, ich Konzert abgesagt, ist nicht spielbar, das Ding ist nicht spielbar, mache ich nicht. Und die Vera hat gesagt, das sind 2000 Leute, Herr Jared, bitte spielen Sie für uns. Und er hat gesagt, ich kann auf dem nicht spielen. Das ist nicht spielbar. Geht nicht. Ich will nicht. Und die Vera hat nicht locker gelassen und hat gebettelt. Und irgendwann hat er gesagt, hat sich hingesetzt, ausprobiert, welche Tasten tun überhaupt, welche funktionieren. Und dann hat er begonnen zu spielen. Zufällig hat jemand eine Aufnahme mitlaufen lassen, ging etwa eine Stunde und er hat einfach ohne Noten drauf losgespielt, eine Stunde lang. Und das Resultat ist das, was er hier hört. Eine Stunde. Es kommen dann schon noch andere Teile, keine Angst. Das spielt dann auf dem ganzen Klavier. Das Spannende ist, es ist die meistverkaufteste Solo-Jazz-Platte auf der ganzen Welt geworden. Und gleichzeitig ist es die meistverkaufteste Jazz- oder Solo-Klavierplatte der ganzen Welt. Auf einem nicht spielbaren Klavier hat er Geschichte geschrieben. Du bist jetzt vielleicht da und sagst, mein Leben ist ein nicht spielbares Klavier. Und ich sage dir, trotzdem, spiel dein Klavier. Und Gott wird Geschichte damit schreiben. Spiel dein Klavier, steh hinein in diese Nachfolge, geh hinein in diese Nachfolge und Gott wird Geschichte mit deinem Leben schreiben und eine wunderbare Musik produzieren. Wir werden heute eine Stunde haben der Entscheidung für alle, die sich irgendwann in diesen Tagen entschieden haben, neu in diese Nachfolge hineinzugehen und zu sagen, Jesus, ich habe das noch nie gemacht, ich möchte mein Leben dir anvertrauen. Wo ist das genau? Im Mutterhaus, gell? Im Saal des um 1, etwa, 1, also um 1, Schweizer Zeit, also 5:05 seid ihr da hinten. Kommt, wir werden einfach zusammen das nochmal ganz richtig festmachen, sagen, ich entscheide mich, dir nachzufolgen, ich entscheide mich, dir mein Leben anzuvertrauen. Wenn du es noch nie gemacht hast oder wenn du es dieses Wochenende zum ersten Mal gemacht hast, komm da nach hinten, das wird eine super Zeit. Ich möchte jetzt einfach noch für euch beten, dass euer Lebensklavier so eine Musik erzeugt. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du kein Klavier zu kaputt produziert hast, als dass es noch eine Melodie herausbringen würde. Und wenn es nur ein Ton ist, du würdest diesen Ton zu einer gewaltigen Melodie anschwellen lassen. Und ich bitte dich jetzt um deinen Geist, der kommt und jetzt beginnt Herzen zu bewegen und da, wo all diese Widerstände sind, dass du die überwindest, mit deiner Liebe. Und da, wo Menschen sagen, ich habe so ein schlimmes Klavier erwischt, ich will nicht, dass du da mit deiner Liebe hineinkommst und dass du jetzt beginnst, diese Melodie zu erzeugen. Wir wollen nicht mehr Nein sagen, wir wollen sagen, trotzdem Jesus, trotzdem stehen wir auf, trotzdem leben wir für dich und gerade deswegen sind wir in dieser Nachfolge unterwegs. Vater im Himmel, ruf du ganz neu Menschen in deine Nachfolge, von Gläubigern zu Nachfolgern. Komm du mit deinem Geist. Danke für deine Liebe. Wir möchten sie widerspiegeln und dich zurücklieben. Amen.